Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, dass wir eine ganze Stunde, wahrscheinlich sogar anderthalb, live mit Martin Richter in einem Webinar verbringen dürfen. Natürlich nicht nur wir, sondern auch ihr. Und was machen wir da, Stefan?
Ja, wir geben einmal einen strukturierten Überblick über das Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie diese ganzen Bausteine und Puzzleteile sich am Ende zu einem Gesamtbild ergeben, dass man einfach nicht ignorieren kann. Ja? Also wer seine Zeit nicht in das Thema Steuern steckt, der braucht möglicherweise doppelt so lange, seine Immobilienziele zu erreichen. Genau, deshalb 1,5 Stunden live mit Martin. Anmeldung unter immocation.de/Steuerwebinar. Das Webinar ist kostenlos und wir freuen uns auf dich.
Genau, ich meine ein bisschen Buzzword-Bingo, ja, was einen da so erwartet. Also VV GmbH, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, Umsatzsteuervermietung, Holding, Stiftung wahrscheinlich auch kurz, die perfekte Unternehmensstruktur, wenn man Immobilien kauft. Habe ich was vergessen?
Wir haben einen Rechner. Vererben, verschenken, einen Excel-Rechner zum Simulieren von VV GmbHs. Ja, alles dabei.
Genau. Und Martin Richter, absolut bester Mann für das Thema. Es lohnt sich. 100% kostenlos. immocation.de/Steuerwebinar. Sag vielleicht nochmal einen Satz dazu, wie man das macht.
Genau, wir könnten genau da aufsetzen, wo du im Grunde genommen gerade mit deiner Erzählung geendet hast. Genau. Denn als ihr die nächste virtuelle Assistentin oder den nächsten Service haben und in Anspruch nehmen wolltet, wer hat den denn gesucht und organisiert?
Zu dem Zeitpunkt noch wir.
Ja. Verdammt, das war die falsche Antwort, Marco.
Genau. Zu dem Zeitpunkt noch wir, aber mittlerweile logischerweise nicht mehr wir. Ja.
Also, es hätte aber genauso gut eure erste virtuelle Assistentin machen können. Ja. Ja, und das wäre eben der erste Schritt in ein sich selbst skalierendes System.
Ja. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ich freue mich sehr, mit Markus über das Thema 10x, also eine Verzehnfachung, das ganz große Wachstum zu sprechen und die Schmerzen, die damit einhergehen. Natürlich mit Markus Befort. Hallo Markus.
Hallo Marco, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir das Thema jetzt mal auseinandernehmen können. 10x ist irgendwie so ein Wort, was sich schon so ein bisschen etabliert hat bei uns und bei dir ganz speziell. Du denkst immer in Systemen, du denkst in Skalieren, du denkst in Organisieren. Und mit 10x wirst du gleich noch im Detail erklären, meinen wir natürlich Wachstumsschmerzen im Allgemeinen und wie man dann damit umgeht, eben wenn man Dinge ein bisschen größer bauen will, natürlich speziell auch bezogen auf Immobilien. Und das Thema, das treibt dich so sehr um, dass du dich entschieden hast, ein Buch zu schreiben, das es jetzt dann auch erhältlich gibt. Das heißt tatsächlich auch 10x für Immobilieninvestoren, Erfolgsstrategien für den modernen Immobilienmarkt. Mehr erreichen, schneller wachsen, Portfolio verzehnfachen. Und das finde ich schön, dass wir mal darüber sprechen im Detail, weil es, ja, es hört sich natürlich toll an, ne? Portfolio verzehnfachen und boah, und mehr und größer. Wir haben ganz viele Leute in der Community, die kaufen 1, 2, 3 Wohnungen zur Altersvorsorge und glaube, das kann man auch vorweg schicken. Das sollte jeder tun und das ist die richtige und wichtige Basis. Wir haben aber immer mehr und mehr Leute, wirklich mittlerweile eine große Menge Leute, die echt Blut leckt und dann mehr machen will. Und dann passieren so viele Dinge gleichzeitig, dass man sich einfach irgendwie überlegen muss, ja, wie geht man dann da nicht baden? Wir reden gleich auch über Hamsterrad und Co., über Ressourcen, wie man die einsetzt. Wir reden über Akquise, über Finanzierung und dann natürlich Organisation, Verwaltung und die ganzen Themen. Also, wir haben eine Menge vor. Wir sagen, wir starten und ich starte mit der ganz offenen Frage. Also, wir gehen so ein bisschen jetzt auch thematisch so die Kapitel, die man auch bei dir im Buch findet, aber am Ende sprechen wir über das, was uns interessiert und wer das genau nachlesen will, Buch gibt's eben auf Amazon, ne? Kann man dort finden, 10x für Immobilieninvestoren. Genau, wer hat das 10x-Problem? Lass uns erstmal darüber sprechen, vielleicht zum Start.
Ja, also dass die 10x-Herausforderung hat rein theoretisch jeder, denn ganz genau wie du schon sagtest, manche haben vor, 1, 2, 3 Wohnungen zu kaufen, was total Sinn macht. Und ich persönlich kenne nur sehr, sehr wenige Investoren, bei denen es dann dabei bleibt, wenn sie das dann einmal verstanden haben. Eine Wohnung, 2, 3. Genau da komme ich ja her. 2006 die erste Wohnung in Düsseldorf gekauft, dann festgestellt, die rechnet sich und so der Gedanke, oh, so ein paar kleine Wohnungen zur Altersvorsorge, ohne jetzt zu wissen, was ist eine Rentenlücke oder so, das macht total Sinn, dann kaufe ich eben noch Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, ja. Und das ist ein bisschen skaliert irgendwann. Weil wenn man das einmal raus hat, ja, meine Frau sagt immer, wenn ich Immobilien kaufen gehe, das ist wie Schuhe kaufen. Da sage ich immer, Schuhe kaufen ist deutlich komplizierter. Die muss man anprobieren. Und ja, und bei Immobilien ist es ja irgendwann, da hat man wirklich seine Maßstäbe, seine Struktur und kann das dann einfach darin einbinden. Geht ja sogar so weit, dass man irgendwann schon von bestimmten Baujahren die Grundrisse kennt und sagt, wenn ich da jetzt reingehe, dann gehe ich in die Wohnung und weiß genau, wo ist jedes Zimmer. Aber ganz wichtig ist eben, dass man sich oft schon am Anfang darüber Gedanken macht, was wäre denn, wenn ich Richtung 10x gehe. 10x, das würde ich jetzt gar nicht wörtlich nehmen, verzehnfachen, klar, wir müssen dem Kind irgendeinen Namen geben, aber es kann auch verhundertfachen oder vertausendfachen sein. Es geht schlicht und ergreifend darum, was passiert, wenn ich Dinge potenziere. Wenn ich mir 1, 2, 3 Wohnungen kaufe, alles gut und ich behaupte mal, das kann jeder von uns in Anführungsstrichen nebenbei managen. Klar, kommt immer darauf an, was habe ich für Mieter, was habe ich für Wohnungen, was habe ich für Herausforderungen, was habe ich für einen Hauptjob, ja, in dem Moment noch. Aber grundsätzlich, das funktioniert irgendwie, das haben dann doch die meisten von uns geschafft. Gedanklich, das jetzt aber mal zu skalieren und sagen, ich habe nicht 3, sondern 30 Wohnungen. Und normalerweise ruft ein Mieter im Quartal an, plötzlich ruft aber mal mindestens ein Mieter pro Woche an, manchmal auch 2. Und wenn ich vielleicht alle 3 Jahre einen Wasserschaden habe oder eine Renovierung, habe ich plötzlich jedes Quartal einen Wasserschaden oder eine Renovierung und so weiter und so fort. Dann habe ich mehr Mieteingänge, dann habe ich ganz andere Dinge, dann habe ich aber auch einen Akquisefall, dann habe ich einen Finanzierungsfall, Hashtag Eigenkapital, ja, und letztendlich natürlich auch den berühmten Verwaltungsboomerang, der irgendwann auf mich zurückkommt, wenn dann diese ganzen Sachen, die mir selber passiert sind, ja, wo ich dachte, ich habe alles im Griff, das war dann schon eine 3-stellige Anzahl von Einheiten und wo dann plötzlich dann doch Renovierungen, Auszüge, Nichtzahlungen, Räumungsklagen und parallel gute Deals auf dem Tisch, die ich kaufen wollte und das alles noch im Nebenjob, wo meine liebe Frau mir sehr zu Recht Einkaufsverbot erteilt hat. Liebevoll und natürlich nicht bestimmend, sondern in Absprache und weil sie sich da entsprechend Sorgen gemacht hat, zu Recht. Ja, es war nicht mehr managebar. Und das möchte ich gerne, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich bin wirklich jeden dieser Schmerzen persönlich gegangen und das möchte ich jedem von vornherein ersparen. Und deshalb statt 1x gleich in 10x, von mir aus auch in 100x zu denken, das verursacht schon mal ganz viele organisatorische Dinge, die mir Wege bahnen, wo ich sage, die werden mir hinterher sehr, sehr, sehr nutzen. Die sind vielleicht am Anfang auch total einfach einzustellen. Ich habe einfach nicht dran gedacht, weil es sich nicht so ergab. Das geht ja schon damit los. Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Da werden sich jetzt ganz viele angesprochen fühlen, den ersten Mietern seine persönliche Handynummer zu geben. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Marco, hast du bestimmt auch gemacht, oder?
Richtig, sehr persönlich.
Macht jeder. Ne? Ist ja auch ein Mieter, ist ein Kunde irgendwie. Ja. So, denk dir das jetzt mal 100. Das geht gar nicht. Also dann ist ja naheliegend Lösung 1, ich brauche auf jeden Fall eine andere Nummer und nicht meine Privatnummer. Das geht ja dann noch weiter mit, die schreiben mir per WhatsApp, möglichst auch noch per Facebook, per Instagram, per irgendwas. Ja, also da einen Kommunikationsweg zu haben, der sehr eindeutig ist und dann, ohne jetzt bei jedem Punkt so ins Detail zu gehen, das aber auch gleich weiterzudenken und zu sagen, kann ich und möchte ich das eigentlich langfristig alles selber machen? Oder muss ich mich nicht darauf einstellen, welche organisatorischen Dinge muss ich heute schon einstehlen, um langfristig auch jemand anders, sei es ein Service, ein Mitarbeiter, eine virtuelle Assistenz, damit beauftragen zu können? Und eins ist sicher, mit dem eigenen Handy wird es schwierig, wenn ich meine Nummer behalten möchte.
Ja. Ja, ja, wen trifft das? Also jetzt hast du gerade gesagt, im Prinzip sehr, sehr viele, ja, die anfangen, Immobilien zu kaufen, die dann sagen, ich will damit weitermachen. Was ich auch schon oft beobachtet habe in der Vergangenheit, dass es viele gibt, die das schon wissen, dass sie auf jeden Fall groß skalieren wollen. Mhm. Wo ich auch schon Leuten den Tipp gegeben habe, mach mal langsam. Also du bist noch kein großes Immobilienunternehmer. Du musst jetzt noch kein Team mit 12 Leuten aufbauen, weil du musst aufpassen. Also 2 kleine Wohnungen bezahlen kein Team von 12 Leuten so. So ein bisschen Henne-Ei. Du sagst natürlich früh über diese Sachen nachdenken, aber dann also wer sollte sich wann damit beschäftigen, ist meine Frage.
Mhm. Wir gehen noch mal ein bisschen präziser mit rein, um Gottes Willen kein Team von 12 oder überhaupt Mitarbeitern. Also ich habe bis heute einen einzigen Mitarbeiter im Büro und dann eben jede Menge virtuelle Assistenzen und Automatisierungen drumherum. Und das würde ich auch grundsätzlich niemandem empfehlen, so schnell so viele Leute einzustellen, und der Cashflow muss es ja hergeben. Und machen wir uns mal nichts vor, das sind Ausnahmeobjekte, dass ich mit den ersten Objekten vielleicht so viel Cashflow-Überschuss generiere, dass ich mir da gleich Mitarbeiter oder irgendetwas leisten kann. Vielleicht mache ich aus meinem Plan A, sage ich, ich gebe aber hier Budget frei pro Monat, um da weiter zu wachsen. Das wäre so eine Art Querfinanzierung, aber das muss ja nicht sein. Es geht mir aber nur darum, darüber nachzudenken. Also zum Beispiel zu sagen, ich habe eine eigene Telefonnummer. Ich habe eine eigene E-Mail-Adresse, die nur dafür ist. Da könnten wir jetzt noch einen Zwischenloop aufmachen, hat ja auch was Organisatorisches. Ne? Wenn ich mich themenweise beschäftige, macht es total Sinn, ein extra E-Mail-Konto für meine Immobilien zu haben. Dass, wenn ich mich damit beschäftige, habe ich nur das. Und wenn ich mich mit anderen Dingen beschäftige, habe ich eben das gerade nicht. Und dann immer drüber nachzudenken, also einer meiner großen Leitsätze, die ja auch in dem Buch so vorkommt, ist, wer macht das jetzt außer mir? Und das bedeutet nicht, dass ich es im Endeffekt nicht mache, aber ich durchdenke es theoretisch. Kann es jemand anders tun? Und was ist dafür erforderlich, dass es jemand anders macht? Und einfach diese Parameter zu erstellen, dass es jemand anders machen könnte, völlig frei davon, macht es wirklich jemand anders, macht der es heute, macht der es mal irgendwann, oder sich dann auch ganz bewusst dafür zu entscheiden, ja, das würde das und das erfordern, das mache ich jetzt aber noch nicht. Aber zumindest diesen Weg durchdacht zu haben und dann auch zu wissen, dass das, was ich jetzt gerade tue, mich nicht auf den 10x-Weg bringt, sondern für den Moment auf den 1x-Weg, absolut okay. Aber es weiter zu durchdenken. Man kann es im Grunde genommen so ein bisschen vergleichen mit so einer Selbstständigkeit. Ja, ich mache mich selbstständig, und eigentlich ist ja Immobilienunternehmer so ein Stück weit auch Selbstständigkeit. Ich mache mich selbstständig, ich bin Solopreneur, wie das ja auf gut Deutsch heißt. Das heißt, ich mache erstmal alles alleine. Mit ein bisschen Glück habe ich einen Steuerberater mit dabei, der mich unterstützt, und an sich mache ich erstmal alles alleine. Das heißt, egal was ich tue, ich mache meinen Job, ich mache meine Akquise, ich muss mich um die Liquidität, um die Finanzierung kümmern, und ich muss mich um die ganze Orga und Verwaltung kümmern, ich muss meine Rechnungen selber schreiben und, und. So, das ist im Grunde genommen, das ist das 1x-Thema. Alles, was ich tue, fällt auf mich zurück. 1x. Die nächste Steigerung wäre zu sagen, ich hole mir Unterstützung in einigen Bereichen. Das wäre so klassisch natürlich die erste Bürokraft oder irgendwo oder ein Mitarbeiter, der mitarbeitet in dem, was ich tue. Trotzdem bin ich noch im 1x-Szenario, weil auch der wiederum mit seinen Dingen ja immer auf mich zurückkommt. Der tut genau das, was ich ihm sage und was seine Aufgabe ist, löst das für mich, aber ich kaufe mir nur eine gewisse Anzahl an Stunden ein. Das bringt mich jetzt zwar schon ein Stückchen weiter weg, aber es bringt mich eigentlich noch nicht dahin, wo ich will. Ich möchte, jetzt sind wir so bei den Basics gewesen, ja, denk das mal 10 und finde die Strategie, aber da hört dieses System nicht auf. Wo ich immer hin möchte, ist, sich selbst skalierende Systeme zu bauen. Das heißt, Systeme, die sich selber verbessern, die quasi organisch leben, wenn man so will, und wo ich teilweise gar nicht mitbekomme, wie es Verbesserungen gibt. Das könnte man eigentlich vergleichen wie einen großen Konzern, der ja manchmal auch nicht ganz operativ tadellos ist. Das unterstellen wir jetzt aber mal, dass wir das sind, weil eben ganz viele mitdenkende Automatismen oder ich sage auch manchmal biologische Schnittstellen, also eben zum Beispiel virtuelle Assistenzen dort sind, die aber mitdenken, die so ein unternehmerisches Denken an der Stelle haben und die dadurch eben auch noch Prozesse verbessern.
Genau, mach mal ein Beispiel für sich selber skalieren, weil, also erstmal nochmal, du hast gerade schon, glaube ich, 2 in deinem Buch stehen, 3 Leitfragen, wer macht das außer mir, wer macht das besser als ich, wie skaliert sich mein System von alleine? Mhm. Super geile Fragen, ich möchte nur die eine Sache noch erzählen, weil, aber wir haben ja auch mal ein Seminar 10x Weekend, es wird jetzt eine Mastermind, werden wir erzählen, und ich weiß noch, wo wir das aufgesetzt haben, und ein Gedanke von mir, wo wir dann drüber gesprochen haben, ich weiß noch, wie du erzählt hattest, E-Mails eben werden bei dir sortiert, und die werden, wenn du sie bearbeiten musst, werden sie blau markiert, war es, glaube ich.
Richtig, ne? Genau.
Und wenn du eine blaue E-Mail siehst, dann bedeutet das in deinem System, du musst diese E-Mail bearbeiten, und bevor du die E-Mail bearbeitest,
ja, klar, ich müsste
die, ja? Ja, also sie müsstest du bearbeiten jetzt, die wurde dir zugewiesen, und genau. Bevor du dann aber einfach reingehst in die E-Mail und den Job machst, fragst du dich als erstes, was muss ich tun, damit die nächste E-Mail dieser Art nicht mehr zu mir kommt?
Genau, ich mache den Job auf keinen Fall. Ja. Also ich mache ihn definitiv nicht. Ja, diese blaue E-Mail hat jemand blau markiert, weil er sagt, Markus muss das machen. Ja. Bei mir kommt aber nicht an, Markus muss das machen, sondern es gibt ein Lack of Information, also es gibt eine Lücke an Informationen irgendwo in meinem System, warum jemand das nicht bearbeiten konnte. Und das sind für mich die Unregelmäßigkeiten, das sind für mich tatsächlich eine meiner Hauptaufgaben, die ich die ganze Woche über mache, wenn E-Mails blau werden, zu sagen, das sind Unregelmäßigkeiten in meinem System, die ich noch runder mache. Da fehlt irgendwas, wie kann ich das ermöglichen? Und das macht's einfach, also es werden einfach immer weniger, kann man wirklich sagen. Es waren sicherlich viele hundert in der Woche mal, also es war wirklich unfassbar, wie viel da blau geworden ist. Und Stand heute, jetzt habe ich es ja gerade sehr live ausprobiert, weil ich gerade 4 Wochen im Urlaub war und wirklich auch so richtig Urlaub gemacht habe, also teilweise wirklich gar nicht in den Computer reingeschaut habe. Und ich habe es gezählt, innerhalb von 4 Wochen habe ich 8 blaue E-Mails gehabt. Also 8 E-Mails, die mich wirklich beschäftigen, und alles andere ist automatisiert passiert. Es ist nichts schiefgegangen. Ganz im Gegenteil, manche Dinge, die ich sonst mitbekommen hätte, glaube ich, oder habe ich den Eindruck, die sind besser gelöst worden, als wenn ich mich auch noch aktiv damit beschäftigt hätte oder als wenn ich erreichbar gewesen wäre in diesem Moment, weil doch noch jemand mich in Kopie gesetzt hätte oder den Versuch, die werden sowieso sofort verschoben in Unterordner, die sehe ich gar nicht, ja, wenn ich in Kopie gesetzt werde, um sich irgendwie abzusichern oder eine Rückfrage oder gab's nicht. Also das ist, genau, und einfach auch mal um diese Struktur, wenn jetzt nochmal Leute sagen, hä, was ist das, wie wird das farbig gemacht, also wir arbeiten unternehmensweit mit einem E-Mail-Posteingang, einem einzigen. Alle haben da Zugriff drauf, die jetzt E-Mails bearbeiten, also die das betrifft. Gibt auch immer Leute, die das nicht betrifft, oder Akquisiteure, ist wieder was ganz anderes. Die haben da keinen Zugriff drauf, und dann werden die E-Mails farbig gemacht. Einmal für jede einzelne Assistenz, aber es gibt auch so Sammel-E-Mails, es gibt sowas wie Buchhaltung, es gibt sowas wie zu bezahlen, zu prüfende Rechnung, Buchhaltung und Nebenkosten. Und das betrifft natürlich dann wieder unterschiedliche Bereiche oder Teams oder Assistenzen. Aber grundsätzlich weiß dann jeder, was zu tun ist. Und es gibt auch nicht einen, der die farbig macht. Das ergibt sich untereinander, dass jemand die farbig macht. Manchmal wird es auch nochmal umsortiert. Und das Allerschönste daran ist eigentlich, wenn ich jetzt den Computer aufmache und schaue, dann würde ich sehr schnell auf einen Blick sehen, wo wir vielleicht gerade irgendwie einen Stau haben, wenn eine Farbe dominiert. Und das mache ich natürlich wiederum nicht, sondern es gibt eine Hauptassistentin, die sich um sowas kümmert und die da ganz klar sofort sieht, hier gibt es eine Herausforderung, und das wird dann eben wieder gelöst.
Welche, das, ich wollte gerade, ich habe auch so ein bisschen noch gefragt, so ein Beispiel vielleicht für einen Vorgang, aber eigentlich ist so meine Frage auch, wie groß muss er, ich glaube, weil du, wenn wir jetzt davon reden, das hört sich ja tatsächlich an quasi wie ein Konzern, aber sieht man nachher in deinem Buch auch weiter hinten, hast auch so einen Satz drin stehen, wie wichtig ist, dass das alles schlank bleibt, dass es eben auch keine festangestellten Mitarbeiter sind, du willst da auch keine großen Personalthemen haben und so weiter. Genau. Welche Dimension muss das Ganze haben, damit man so ein System überhaupt etablieren kann?
Ja, kann ich dir ganz genau sagen, dass kann im Grunde genommen bei den ersten Immobilien anfangen, aber nicht, dass du dann eben 40 oder 50 oder 60 virtuelle Assistenzen einbindest, sondern der Anfang ist immer die erste. Wir haben ja ganz viele Teilnehmer, mit denen ich auch über Organisation und Struktur spreche. Und immer wieder kommen wir an diesem Thema vorbei, hol dir doch eine Assistenz. Und dann mal kurz in den Köpfen noch, ja, ich möchte aber niemanden einstellen, ich habe diesen Raum auch gar nicht zu Hause, Arbeitsplatz, Arbeitsgerät und so weiter und so fort. Und dann diese ganzen Themen, die wir zu Beginn hatten, sind meine Strukturen überhaupt darauf vorbereitet, dann müsste ich ja jetzt erstmal meine E-Mails trennen oder so etwas. Ja, das ist erforderlich. Aber das Tolle an virtuellen Assistenzen ist ja, dass ich da keine riesen Mindestabnahme habe, dass ich die nicht bei mir zu Hause sitzen habe, dass die vor allem sehr, sehr spezifisch schon in ihrer Struktur sind und arbeiten. Ja, ich empfehle immer eine virtuelle Assistentin, also ich habe sie jetzt die letzten Monate stark empfohlen, jetzt ist sie wirklich auch mit der Arbeit hier oben, ja, die sich spezialisiert hat auf die Software ImmoCloud, die für die Verwaltung von Immobilien, zumindest bis zu einer bestimmten Größe, also bis zu einer 3-stelligen Einheitenanzahl, ist das ein super Tool immer noch, ja, was wirklich gut ist, wo ich aber sage, ich würde es niemals persönlich einpflegen und ich habe auch keine Lust, die laufende Pflege zu machen und Mahnungen zu schreiben und daraus die Nebenkostenabrechnung und Ähnliches. Das Tool kann sehr vieles und kann vieles abnehmen, aber nur, wenn man es sehr, sehr gut bedient. Also hole ich mir doch jemanden, der das sehr, sehr gut bedient. Die arbeitet für, ich weiß es jetzt gar nicht, 40 Euro plus minus. Die Stunde hört sich jetzt viel an für alle, die im Konzern arbeiten und mal echte Stundenlöhne, echte Stundenkosten rechnen. Also nicht nur den Stundenlohn, sondern die Nebenkosten, den Arbeitsplatz, Urlaub, Krankheit fällt ja alles nicht an. Also das ist ein absolut Preis und dafür ist das super tadellos. Und schon ist das Thema erledigt. Und alle Teilnehmer, die ich auf diese Spur gebracht habe und die jetzt das erste Mal dann mit so jemandem zusammenarbeiten, die sagen, das ist ja Rocket Science, das gibt's ja gar nicht. Und dann tut sich plötzlich so ein Universum auf an Leuten, wo ich sage, ich brauche ja niemanden einstellen für 10, 20, 40 Stunden die Woche, sondern ich hole mir jemanden für eine spezifische Herausforderung. Ich kann da mal ein ganz konkretes Beispiel geben, es ist jetzt schon viele Monate her, da hatten wir plötzlich mal eine Herausforderung mit unseren offenen Posten. Irgendwie ist das Thema liegen geblieben und auch bei mir läuft leider nicht immer alles hundertprozentig glatt. Und plötzlich hatten wir wirklich hohe, sechsstellige, offene Posten, weil eigentlich lief das immer und da brauchte nicht so viel Wert drauf gelegt zu werden und dann sind ein paar Häuser so aus dem Ruder gelaufen. Mahnungen sind rausgegangen, aber grundsätzlich war das halt da. Und wir wollten die auch nicht alle kündigen. Das waren teilweise gute Mieter. So, und jetzt mussten wir aber mal, wir haben es natürlich auf dem Konten gesehen, ja, und jetzt musste da relativ schnell eine Lösung her. Im System selber hatte jetzt keiner die Kapazität. Ich hätte es natürlich priorisieren können, hätte auch meinem Kollegen im Büro sagen können, du machst jetzt nichts anderes, als 2 Wochen durchzutelefonieren und Telefoninkasso zu machen. Hätte er auch gemacht. Aber ich habe eine kurze Anzeige geschaltet auf einem der Plätze für virtuelle Assistenten bei Facebook und habe gesagt, hier, das ist das Problem. Ja, offene Posten und ich brauche jemanden, der sich damit auskennt. Über Nacht 200 Bewerbungen bekommen und gewonnen, in Anführungsstrichen, hat die mit der kürzesten Bewerbung. Die hat nämlich geschrieben, habe 17 Jahre im Callcenter eines Inkasso-Institutes gearbeitet. Ich kriege das in den Griff. So, die hat quasi von uns eine Offline-Liste gegeben. Ja, DSGVO, also wir haben natürlich ein paar Dokumente ausgetauscht. Und für alle, die das jetzt ganz genau nehmen, müsste man das wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer machen. Aber die hat von uns dann eine Offline-Liste bekommen. Die hat von uns Zugang zu dem iCloud, zu der iCloud-Zugang, wo die ganzen Mieterdaten hinterlegt sind mit den Telefonnummern. Und innerhalb von 2,5 Monaten hat die unsere offene Postenliste nicht nur auf das gebracht, wo sie normalerweise ist, sondern vom normalen Status halbiert. Und jetzt kommt das Coole, damit war das Projekt beendet. Und das war ihr klar und das war mir klar. Und wir sind nicht auseinandergegangen, sorry, ich habe jetzt keine Arbeit mehr für dich oder ich muss dir was anderes geben, sondern danke dafür. Wenn wir mal wieder eine Herausforderung haben, sagt sie, klar, dann meldet euch. Und ich habe sie auch schon mehrfach weiterempfohlen. Sie macht da einfach einen super Job, sie macht das gerne. Und das ist für mich so ein klassisches Beispiel, ja, von jemandem, wer macht das außer mir? Da habe ich 200 Leute. Wer macht das besser als ich? Das las ich sehr vielversprechend. Sie hat es offensichtlich besser als ich und besser als viele andere gemacht. Und mal eben zeitlich befristet. Ich habe ihr sogar noch einen Bonus bezahlt hinten dran, weil sie es einfach super gemacht hat. Und Liquidität ist ja das A und O in unserer Branche. Und perfektes Beispiel dafür.
Ja. Ja, also wir sind schon mitten in Organisation drin, das ist hinten der Teil in deinem Buch, genau, super spannend, glaube ich, können wir noch 1-2 Themen machen, weil das da, ja, also ich möchte es auch nochmal unterstreichen, ich weiß noch, 2018 haben wir unsere erste VA bekommen, das war einfach, um diese Brücke auch zu schlagen, das war für Stefan und mich damals ein großes Ding, wir hatten Immocation angefangen, das lief 2 Jahre, aber es war überhaupt nicht so, dass wir da einen Haufen Geld jeden Monat zur Verfügung hatten, es war wirklich zähneknirschend auch, Stefan ist ja der Finanzer bei uns, und ich habe gesagt, hey, wir brauchen da mal Unterstützung, boah, weißt du, was das kostet und so, und dann war ein paar Stunden die Woche eingekauft, waren dann auch tatsächlich das erste Mal wieder seit 2 Jahren reisen und haben quasi geguckt, haben vorher ein bisschen Inhalte vorproduziert. Also unsere Aufgabe war ja viel Inhalt ins Internet zu laden und sie hat quasi diesen ganzen Upload-Prozess. Das war das Erste, was wir outgesourced hatten und das hat sich sensationell angefühlt und da ist bei uns auch ja ein ganzes System losgegangen dann. Immocation ist gewachsen, wir haben ja mehrere Ausbildungsprogramme mittlerweile und viele Leute, viel Kundensupport, viel zu machen und haben das auch tatsächlich dann, also sie ist die allererste, die wir hatten, die ist mittlerweile auch festangestellt bei uns und ganz, ganz toll, was daraus entstanden ist. Uns hat das auch unfassbar geholfen zu skalieren und du hast eben auch so ein so ein Abschnitt da drin, so lässt du deine 10x-Organisation sich selbst skalieren. Sag vielleicht nochmal einen Satz dazu, wie man das macht.
Genau, wir könnten genau da aufsetzen, wo du im Grunde genommen gerade mit deiner Erzählung geendet hast. Genau. Denn als ihr die nächste virtuelle Assistentin oder den nächsten Service haben und in Anspruch nehmen wolltet, wer hat den denn gesucht und organisiert?
Zu dem Zeitpunkt noch wir.
Ja. Verdammt, das war die falsche Antwort, Marco.
Genau. Zu dem Zeitpunkt noch wir, aber mittlerweile logischerweise nicht mehr wir. Ja.
Also es hätte aber genauso gut eure erste virtuelle Assistentin machen können. Ja. Ja. Und das wäre eben der erste Schritt in ein sich selbst skalierendes System. Ja. Das heißt, heute ist es zum Beispiel bei mir so, wenn wir irgendwo sehen, es fehlt etwas, dann gibt es jemanden, der das völlige Recht dazu hat, jemanden zu suchen, der diese Qualifikation ausfüllt, die wir da in dem Moment brauchen. Und bis 500 Euro im Monat Ausgabe hat die auch Prokura. Das heißt, wenn es da um 2, 3, 4, 5 Stunden im Monat geht, wo wir sagen, wir brauchen da irgendwas, dann ist das okay. Dann erfahre ich nur davon in der Mitarbeiterbesprechung, falls ich dort mal mit teilnehme, was ich in der Regel gar nicht tue. Und das ist für mich so ein sich selbst skalierendes System, das selber festgestellt wird, wo könnte uns irgendetwas noch fehlen, wo brauchen wir mehr Unterstützung, ob jetzt langfristig oder nur über einen bestimmten Zeitraum, und dass die Stelle dann gefüllt wird. Und das ist genau das, was ja in Konzernen stattfindet. Da wird dann auch budgetiert, das habe ich jetzt im ganz Kleinen gemacht, 500 Euro wird man im Konzern nicht drüber nachdenken, ja, das ist ja schon mit der Kugelschreiberbestellung dann erledigt dort. Aber hier reicht es vollkommen aus, um ein paar Stunden einzukaufen und dass der Prozess dort eben wieder komplett rund wird. Und es gibt dann ein Onboarding, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Und es gibt eben was Laufendes, mit dem habe ich nichts zu tun. Und vor allem, um das auch nochmal zu sagen, ich habe eigentlich nur eine einzige virtuelle Assistenz, mit der ich kommuniziere. Mit den anderen kommuniziere ich überhaupt nicht. Größtenteils kenne ich die gar nicht. Vom Namen her und weil sie Rechnungen schreiben, die ich ab und zu sehe. Aber das war's dann auch.
Ja. Ja, naja, also das hat sich bei uns auch sehr, sehr, sehr gut etabliert. Wir mussten es teilweise wieder einfangen, dass also irgendwann merkst du, ganz viele Leute schreien nach, ich brauche jetzt noch VAs. Ja? Und dann musst du irgendwie genau mit, weiß ich nicht, Budget von 500 Euro zum Beispiel in der Grenze arbeiten. Genial, ne? Also, und wie gibst du Aufgaben an die VAs? Also, so, dass du sicherstellst, dass nachher auch das Richtige passiert und du die Qualität kriegst. Hast du da eine Qualitätssicherung drin oder wie machst du das?
Ja, absolut. Also wir reden jetzt mal nicht von dem System, was ich habe, sondern wir gehen mal so in die Mitte. Wie baut sich das auf? Weil inzwischen gibt es da natürlich eben die entsprechenden Strukturen bei mir drin. Aber wie habe ich das auf dem Zwischenweg gemacht? Erst einmal habe ich ein ganz großes Learning, was ich gerne hier mitgeben würde. Und zwar die Aufgabe selber gar nicht so explizit und im Detail zu beschreiben. Also nicht zu sagen, ich brauche jemanden, der ich nehme jetzt ImmoCloud wieder als Beispiel, der mein ImmoCloud bedient, der dort dieses und jenes und welches macht und immer zum so und so vielten des Monats das genau tut. Das wäre zwar jetzt eine genaue Beschreibung und am besten noch so, das für 200 Euro im Monat macht. Das wäre jetzt eine sehr genaue Beschreibung, die aber zu mehreren Sachen führt. Zum einen spreche ich nur die Leute an, die ImmoCloud nutzen. Zum zweiten habe ich ein Budget vorgegeben. Das heißt, ich grenze jetzt schon mal die aus, die sagen, hey, bei mir kostet es aber 300 und ich lade die ein, bei denen es nur 100 gekostet hätte, mir ein Angebot zu machen, dass es 200 kostet. Ja. Inzwischen sind die absolut erfolgreichsten Nachfragen oder eben, wenn man so will, Stellenausschreibungen, die es möglichst ungenau zu machen. Das heißt, ich brauche jemanden, der eine Immobilienverwaltungssoftware bei mir einführt. An diese Stelle springen wir jetzt mal, also an eine recht frühe Stelle, mit der Nebenkosten abgerechnet werden können, mit der Zahlungsströme nachvollzogen werden können und der das bereits für andere Immobilieninvestoren tut. Ja. Das ist das A und O bei mir. Der macht es schon. Das heißt, ich erkläre ihm nicht, wie er etwas zu tun hat, sondern ich probiere das, was eigentlich jede Firma immer versucht mit einem neuen Mitarbeiter, nämlich Know-how in die Firma reinzuholen. Und das sind die allerbesten Abläufe. Und wenn sich jetzt jemand melden würde, unter anderem, der sagt, ich würde dir empfehlen das Programm ImmoCloud, denn das mache ich schon für 12 andere. Das kann ich so und so schnell einrichten. Beim ersten Mal schaffe ich das nicht für 200 Euro, weil die Stammdateneinrichtung kostet nochmal 200 Euro. Und dann schaffe ich das aber monatlich für 200 Euro inklusive Nebenkostenabrechnungen zu tun. Dafür brauche ich diese und jene Voraussetzung, also Zugang zu den Konten, beziehungsweise du verknüpfst die. Ich brauche Belege natürlich digital, dass ich das alles verbuchen kann. Ich brauche einen Ansprechpartner und so weiter und so fort. So, und wenn man das dann hat, dann holt man sich ja quasi den Prozess, der schon etabliert ist bei vielen anderen, der schon geprüft ist, mit dem andere zufrieden sind, bei sich selber rein. Und da habe ich so super, super coole Prozesse schon übernommen, gerade auch im Bereich der Sondervermietung. Das war auch ein Glücksfall, ja, wo ich jemanden gefunden habe, der das eben auch schon für 20 andere macht, wo ich nie auf die Idee gekommen wäre. Trello ist zum Beispiel ein Tool, was wir zwar in der Akquise nutzen, aber sonst gar nicht so. Und wo die sagt, nö, ich habe hier ein Trello-Board und das habe ich programmiert und automatisiert und das ist übrigens direkt angebunden an die Buchungsplattform und das wird hier automatisch eingespielt und dann gibt es hier Karten für Reinigung und dieses und jenes und so sieht das übrigens aus. Und dann habe ich hier noch einen Dreipager, den für füllst du mir bitte pro Sondereinheit aus, damit ich alle Daten hier hinterlegen kann und alle Fragen beantworten kann. Und letzter Punkt, ich habe übrigens noch zwei Subassistenten in Dubai und Bali, weil dadurch haben wir 24/7 Erreichbarkeit und das kannst du nutzen. Und da denkst du nur so, das hätte ich mir gar nicht ausdenken können. Wie verrückt ist das denn? Ja, ich will 100% und krieg 200. Und das ist die Erwartungshaltung, die ich an solche Systeme habe. Also nicht nur, wer macht das außer mir? Das haben wir relativ schnell gelöst. Aber jetzt Nummer zwei. Wer macht das besser als ich? Und das ist definitiv besser als ich, auf diese woanders etablierten und geprüften Systeme zu setzen. Das, also ich wäre nicht da, wo ich heute bin, in dieser Freiheit, ich sag mal frei von Raum und Zeit und mit sich selbst skalierenden Systemen, wenn ich da nicht drauf vertraut hätte, wobei Nachsatz, ein gewisses Basisvertrauen ist erforderlich.
Ja, ja. Ich möchte zwei Dinge rausgreifen, finde ich unglaublich faszinierend. Also das erste, da also sind wir auch durch das Tal der Tränen gegangen. Diese Vorstellung, du kannst dir, also virtuelle Assistenzen grundsätzlich können ja sehr viel und alles oder ja und sagen, gut, ich bin halt alles digital unterwegs. Du kannst dir mal vorstellen, die können alles machen. Jeder Mensch kann auch was lernen. Ich bin auch so im Konzern groß und so teilweise auch, Mitarbeiter muss hauptsächlich lernfähig sein. Dann kriegt er auch alles hin, wenn du jetzt wirklich Mitarbeiter redest und den baust du auf und so. Dann würde ich das auch immer noch so unterschreiben. Aber dieses, ich mache am Ende eine Videoanleitung von, ich will jetzt exakt, dass ein Prozess so und so ausgeführt wird und gebe das weiter. Für jemand, der das noch nie gemacht hat, kann ich natürlich tun, aber dann bin ich der den Prozess designt. Ja. Das, was du gerade beschrieben hast, ne, ist so schlau. Es gibt so viele VAs und immer mehr Leute, die genau so arbeiten wollen. Ist natürlich super geil, was du gerade gesagt hast. Ich hole mir das Know-how rein, machen Konzerne auch nicht anders. Ne? Und dann so im Detail. Und das Zweite, was ich so, ich glaube, das konnte sich jetzt jeder gerade vorstellen. Jetzt hast du gerade Sondervermietung angesprochen, nur als ein Thema. Und das ist ja so eines dieser 10x-Dilemmas. Jetzt stelle ich mir zum Beispiel vor, ich habe jetzt schon ein paar Immobilien gekauft, kaufe noch ein paar mehr, denke dann an Sondervermietung, weiß, das kann Rendite bringen, will das so aufsetzen und denke mir so, boah, aber das kriege ich ja niemals umgesetzt. Und dann muss ich irgendwie vielleicht Leute einstellen oder ich muss selber, und wie soll ich denn jetzt 30 Einheiten Airbnb betreuen und so weiter. Ich glaube, man konnte sich gerade wirklich vorstellen, wie schnell und einfach man das umsetzen kann, wenn da jemand kommt und sagt, ja, ich mache das für x andere Investoren. Hier ist mein Trello-Board, hier ist mein System, let's go. Wie einfach das plötzlich wird und wie man dann sowas eben für sich als Business aufbauen kann, ohne den Struggle zu haben.
Alles genau. Super geil. Ihr wisst ja, ich bin ein Riesenfan von Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich produziere die und gebe die raus, wo immer ich kann. Aber andersrum mag ich es ja genauso. Ja, ja, ja. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, das ist deine Schritt-für-Schritt-Anleitung für diesen Prozess, diese Infos muss ich haben, um den Output zu generieren. Wie geil ist das denn? Und natürlich nehme ich das auch nicht nur so hin. Ich schaue mir das schon an. Und hier und da habe ich dann auch noch eine Idee, wie man das vielleicht noch einen Tacken verbessern kann, was dann übrigens auch wieder den anderen zugute kommt. Und das ist ja so ein Geben und Nehmen. Manche haben ja auch Bedenken, und das höre ich auch ganz häufig, ja, aber dann bringe ich denen das bei und dann verkaufen die ja quasi ihr Wissen weiter. Ja, Gott sei Dank, weil ich kauf's ja auch ein. Also das ist ja ein Stück weit Geben und Nehmen an der Stelle. Oder aber sowas wie, ja, aber wenn die so schlau sind und dann gehen die weg. Nee, warum? Das ist, also die freuen sich ja. Im Grunde genommen haben wir beide ja genau das gleiche Ziel. Die klassische VA möchte frei von Raum und Zeit leben. Ob das jetzt auf Bali, Dubai, Gran Canaria oder in Buxtehude ist. Das spielt ja erstmal überhaupt keine Rolle. Aber sie möchte sich ihre Zeit relativ frei einteilen und sie möchte sich wahrscheinlich auch den Ort relativ frei einteilen und dann mehr verdienen als in einer klassischen Angestellten-Tätigkeit und dann nur mit Leuten, mit denen es auch Spaß macht. Im Grunde genommen war das jetzt gerade schon die Beschreibung auch des Immobilieninvestors. Ja, der möchte ja auch frei von Raum und Zeit leben. Jetzt hat er eben seine Immobilien und seine Mieter mit dabei und alles frei einteilen und nur mit Leuten zusammenarbeiten, die so denken wie er und die Spaß daran haben. Also wir laufen vom Mindset her auf unterschiedlichen Linien, die ich nicht bewerten will, aber im Grunde genommen laufen wir sehr synchron. Und wenn das jemand ist, der seine Arbeit mit den Füßen im Pool auf Bali macht, wovon ich auch eine habe, ja, die ab und zu in dieser Mitarbeiterbesprechung auch dann das Laptop rumdreht. Ich find's super, ja, und auch für die anderen dann super. Und da ist auch überhaupt kein Neid, sondern ganz im Gegenteil denke ich so, wie motiviert ist die? Das ist ja mega. Das ist super. Also ich bin komplett begeistert von diesem Konzept.
Ich habe immer wieder festgestellt, dass VAs durch sie arbeiten sehr, sehr gut und sind hoch motiviert dadurch, dass das Lebensmodell, was sie sich wünschen, so umgesetzt werden kann. Und dass es dann begrüßt wird, dass sie am Pool sitzen.
Ja.
Also, 100%. Okay, wir gehen mal langsam rüber in die Themen Finanzierung und Akquise, die ja auch, wenn man sowas skaliert, recht groß werden. Möchte zwischendrin noch einmal Werbung in eigener Sache für uns hier machen. Wir haben es gerade schon anklingen lassen. Ne? Also du bist ja eben auch Coach bei Immocation mit dem Thema 10X. Jetzt haben wir uns auch entschieden, dass also das Thema einfach ein bisschen größer auch zu denken bei uns. Wir wollen eine Mastermind aufsetzen, beziehungsweise haben die aufgesetzt. Und die wird es geben diesen September auf Mallorca, 18. bis 22. Das ist ein Mittwoch bis Sonntag. 30 Investoren treffen sich dort. Man kann sich auf einen der Plätze bewerben. Da bist du als ein Coach da. Da ist aber auch Markus Wahle da. Da ist Timo Blum da. Wir haben also alle Themen abgedeckt. Organisation, Akquise, Finanzierung, Steuersystem braucht man auch bei 10X unbedingt. Ja. Und genau, es gibt exakt 30 Plätze. Wir wollen dann wirklich eine Gruppe auch sehr homogen zusammenstellen, dass man sich gegenseitig befruchten kann. Das ist logischerweise sehr intensiv, also 5 Tage zusammen miteinander verbringen, das ist dann schon, ne, morgens schon zusammen, Sport, Frühstücken, abends Abendessen, zwischendrin Workshop und so. Aber ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Gruppe, mit der man wachsen kann, wenn man da Teil von ist. Und es gibt eben nur die 30 Plätze, es gibt jetzt noch eine Handvoll, die überhaupt nur noch übrig sind. Deswegen, wer da Lust drauf hat, am besten uns eine Bewerbung schicken. immocation.de/events. Da findet man das, die 10X Mastermind. Wer Lust hat, 5 Tage mit dir zu verbringen, den anderen Coaches und den 30 Teilnehmern. immocation.de/events. Und dann melden wir uns da zum persönlichen Gespräch und gucken erstmal, passt das überhaupt? Ne? Weil, wie gesagt, wir achten drauf, dass die Gruppe wirklich zueinander passt. Wer jetzt sagt, ich kaufe gerade meine erste Wohnung zur Altersvorsorge, da macht das wahrscheinlich wenig Sinn. So, aber wer dann eben schon in Richtung 10X denkt und sich da vernetzen will, dann ist das eine gute Anlaufstelle.
Genau. Und in der Mastermind gehen wir ja auch über diese Themen. Also sag mal so, in dem Buch haben wir Akquise, Finanzierung, Verwaltung, Orga-Struktur. Aber da gehen wir ja deutlich darüber hinaus. Da gehen wir nochmal in die gesellschaftsrechtlichen Strukturen rein, haben auch nochmal einen kleinen Schwerpunkt mit einem Gast dabei zum Thema Stiftung, gehen natürlich in die ganzen steuerlichen Dinge nochmal ganz, ganz intensiv rein, haben aber jetzt auch in diesem Monat, ist ja jetzt gerade August, nochmal einen Call mit den ganzen Teilnehmern und holen uns da auch nochmal den Input ab. Was sind denn nochmal spezielle Schwerpunkte, die wir vielleicht noch nicht vorgesehen hatten und bereiten das nochmal entsprechend vor. Und das auch wirklich nochmal, wie stelle ich mir so eine Mastermind vor? Also wir verbringen mehr oder weniger Tag und Nacht, das hört sich jetzt komisch an, zusammen, so ist es nicht. Ihr könnt nicht nachts um 2 Uhr anrufen, Markus, ich möchte rumgedreht werden im Bett. Du hast gesagt, persönliche Betreuung 24/7, so nicht. Aber wir verbringen natürlich den ganzen Tag miteinander und dort ist auch Zeit für Einzelgespräche. Es ist keine Frontbeschallung, auch die Teilnehmer erstellen untereinander Dinge, Projekte, Aufgaben vor. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir das machen und das ist immer super cool und ich sage immer, also wenn ich nicht zufällig einer der Gastgeber wäre, ich würde es auch buchen. Das ist wirklich, ist einfach richtig cool.
Ja, es macht wirklich Spaß. Also wir sind ja mittlerweile echt Fans von dem Konzept der Masterminds, haben da tolle Gruppen zusammengestellt. Da entstehen Freundschaften, Netzwerke von einem unglaublichen Wert. Auch so ein kleiner Abschnitt am Buch, ne, wo es darum geht, sich zu vernetzen in Form von Masterminds dann, ne, dass das auch sehr hilfreich sein kann. So, jetzt aber zur Akquise. Was passiert bei der Akquise, wenn ich ein paar mehr Immobilien gerne regelmäßig zum Kauf auf dem Tisch hätte?
Ja, ich mache den Mini-Abriss, der im Buch dann sehr ausführlich dargestellt ist und den wir auch auf der Mastermind sogar mit Struktogramm und Workflow-Chart, was es natürlich auch für die Teilnehmer dann ausgehändigt gibt, mit allem drum und dran. Ja, wie kommt man im Endeffekt dahin, dass man selber überhaupt nicht mehr in seinen Akquiseprozess eingebunden ist? Das hört sich jetzt für viele erstmal so an wie, ja, Moment, ich bin derjenige, der es verantwortet. Ja, ich muss ja...
Einkaufen ist Chefsache. Ne?
Natürlich, Finanzierung ist Chefsache, Einkaufen ist Chefsache. Heißt ja auch nicht, dass man jetzt nicht selber das letzte Wort haben darf. Ne? Bei mir ist es eine Mischung aus Immobilienhandel und Bestand. Und zum Beispiel der Immobilienhandel läuft total automatisiert. Das Ganze kommt aber nicht von irgendwo, ich schnippe jetzt mal mit dem Finger, habe 20 Leute, die sich darum kümmern und das ist ein Modell, sondern es kommt an vielen, weil wir gehen an vielen Themen vorbei, die schon vorher auf der Herausforderungslinie liegen. Wie zum Beispiel, wie betreue ich denn meine Baustellen aus der Ferne? Wie mache ich denn überhaupt Besichtigungen, ohne dabei zu sein und gleichzeitig beim Makler trotzdem ein sehr, sehr gutes Bild hinterlassen zu dürfen? Ja, wie kann ich letztendlich in weitere Entscheidungsprozesse reingehen? Wie kann ich die Qualität auf einer Baustelle sicherstellen, sehr sicherstellen, ohne dass ich dabei bin? Und jetzt kennt ihr den Satz schon, ja, dass es besser läuft, als wäre ich dabei. Und trotzdem die Kosten dabei nicht explodieren. Bis hin zu, ich habe Leute, mit denen habe ich bei Baustellen zusammengearbeitet, mit denen habe ich bei Besichtigungen zusammengearbeitet, die haben sich weiter qualifiziert und denen traue ich dann plötzlich zu, ja, du kannst auch ohne mich besichtigen, du kannst tatsächlich für mich Entscheidungen treffen bis zu einem bestimmten Rahmen. Also bei mir, in meinem speziellen Fall, das ist jetzt für Immobilienhandel. Da habe ich mit jedem gewisse Rahmenbedingungen, Rahmenbudgets. Bis zu dieser Summe kannst du Immobilien einkaufen, schöner machen und wieder verkaufen. Wobei ich natürlich schon immer noch auf das Letzte drauf gucke. Und für den Bestand, da ist es schon noch Chefsache, ganz zum Schluss zu schauen, weil damit darf ich ja nicht nur ein paar Monate im besten Fall, sondern viele Jahre oder Jahrzehnte leben. Und die Entwicklung des Ganzen, die findet dann wieder anders bei uns statt.
Ja. Beschreib mal so ein Akquisesystem ein bisschen mehr im Detail, wie das abläuft.
Also grundsätzlich.
Weil das ist faszinierend bei dir.
Also,
ja. Ist, ja.
Also grundsätzlich gibt es ja für jeden eine Autobahn, eine Akquise-Autobahn, die er sich selber vorstellen kann. Oben kommt das Objekt rein. Ich habe Interesse, dann besichtige ich es, dann mache ich eine Kaufpreisverhandlung, dann wird mein Preis gefunden, dann gehe ich zum Notar, kaufe es, übernehme es und hab's im Bestand. So, wenn man sich das jetzt vorstellt, von oben nach unten, so wünschen wir uns das alle und ich wünsche es auch jedem, dass er mindestens einen schon dieser Deals gehabt hat, vielleicht auch noch mehrere, wo das tatsächlich so gelaufen ist. Gibt's bei mir auch durchaus. Aber der Großteil der Deals läuft ja anders. Ja? Das geht ja oben schon an der ersten Stelle los. Ich fordere die Unterlagen an. Jetzt haben wir gerade mal wieder eine Marktphase, wo das funktioniert. Ich bekomme die Unterlagen. Ja? Wir hatten ja auch lange Marktphasen, wo das nicht funktioniert. Ja? Wo ich froh sein konnte, wenn ich die Unterlagen bekomme, geschweige denn das nächste, dass ich einen Besichtigungstermin bekomme. Dieser Teil ist im Moment etwas einfacher, aber es kann sich ja immer ändern. Deshalb gibt es ja bei mir Workflows, wo ich sage, im Moment sind die stark ausgelastet oder eben weniger stark ausgelastet. Wie zum Beispiel, ich fordere ein Exposé an. Das Exposé ist am nächsten Tag, aber nicht in meiner E-Mail. Und jetzt gibt es dann schon einen Prozess zu einer virtuellen Assistenz, die sieht, da ist was angefordert, weil diese E-Mail gibt es ja, ne, dass ich das angefordert habe. Und die sofort am nächsten Tag beim Makler anruft und sagt, der Herr Befort, jetzt ich stellvertretend für den, der es gemacht hat. Ne? Der Herr Befort, der hat etwas angefordert bei Ihnen, der hat noch gar keine Unterlagen. Wie kann das denn sein? Ne? Können Sie die bitte noch mal rausschicken? Also die sofort nachhakt, Zusatzinformationen. Dann eben weiter von der Prüfung der Sache her, da habe ich ja auch viel umgedreht im Prozess. Es werden gar keine großen Unterlagen geprüft, sondern aufgrund verschiedener Parameter, aufgrund von so Rastern, die ich pro Stadt habe, die sich anhand von Baujahren zu erzielenden Jahresmieten und Ähnlichem, das stelle ich im Detail, das sprengt das Buch, das ist jetzt mehr so für die Mastermind, weil das allein ein Vortrag über 1,5 Stunden ist, mache ich sehr schnell Kaufpreisangebote. Das heißt, für jedes Objekt habe ich sehr schnell einen Kaufpreis, den ich generell bezahlen würde. Das ist ja auch wichtig, wenn es jetzt wieder jemand anders macht. Ne? Wer macht das außer mir und wie ermögliche ich es ihm, meine Denke zu haben? Also brauche ich ein gewisses Raster dafür. Dann geht das Kaufpreisangebot raus, was oft, da haben wir ja auch schon mal einen Podcast zu gemacht, ne, deutlich drunter liegt. Ja. Und wenn das generell akzeptiert wird, dann geht es weiter auf dieser Autobahn. Es gibt aber jetzt zu jedem Schritt dieser Autobahn, gibt es dann eben nach rechts Dinge, die nicht geklappt haben. Ja, ich komme nicht zur Besichtigung. Mein Kaufpreisangebot wurde nicht akzeptiert. Das nächste wurde nicht akzeptiert. Nach der Besichtigung verhandle ich nach. Das wird hier nicht akzeptiert. Und jedes Mal geht nach rechts der Pfeil weg. Was genau passiert jetzt? Und ganz zum Schluss, und das ist der Kreislauf, der, glaube ich, am allermeisten nicht bearbeitet wird, vielleicht auch der größte Tipp dieses Formats, den ich dann heute mal mitgeben darf. Wenn wir einen Deal tatsächlich mal nicht bekommen haben, sprich also, da geht's wirklich, das sind dann schon 3 Stufen weiter auf der linken Seite dieses Workflows, wir haben es nicht bekommen und angeblich ist damit schon jemand Richtung Notar unterwegs, dann haken wir trotzdem jede Woche über eine virtuelle Assistenz, die spezialisiert darauf ist, zu telefonieren, mit einem Lächeln in der Stimme und in meinem Fall mit wunderschönem französischen Akzent, also man will mit der telefonieren, ja, die jede Woche nachfragt, wie sieht's aus, gibt es Leistungsstörungen, so fragt die das natürlich nicht, ja, aber gibt's Leistungsstörungen, können wir nochmal irgendwo dazwischen grätschen. Und wenn es wirklich zum Notar geht und verkauft wird, dann legt sie sich auch wieder auf Termin, ruft an und beglückwünscht den Makler zu diesem tollen Abschluss. Ja, wer hat das von euch schon mal gemacht? Wer hat den Makler schon mal beglückwünscht dazu, dass er an jemand anders verkauft hat? Gefolgt von der Nachfrage, was genau müssen wir denn tun, um auch mal so toll von Ihnen betreut zu werden, durch den Verkaufsprozess bis zum Schluss. Ja, an die Makler unter euch, die das hier hören, ja, fühlt mal in euch rein. Wie wäre das? Jemand meldet sich so bei euch, der kriegt doch zumindest so ein kleines gedankliches Sternchen, ja, nett und freundlich. Und das ist so nur eine dieser Dinge, die nicht nur mal eben als Idee kommen, sondern die ich strukturiert im Prozess abbilde. Es gibt nichts anderes. Das machen wir bei jedem einzelnen Deal so. Und das ist ja eine hohe 4-stellige Anzahl im Quartal von Anfragen, die da oben reinkommen und für die es eben genau diese Struktur bedarf. Und das Allertollste, wenn man sich das jetzt so in epischer Breite und Länge vorstellt, es gibt eine Stelle, an der ich zum Tragen komme und das ist ganz, ganz unten bei den Bestandsdeals, die fertig verhandelt sind und wo ich jetzt noch entscheiden darf, ja, den nehme ich wirklich oder dann wird der Pfeil nach rechts rübergehen. Ich will sie nicht, obwohl sie gut verhandelt sind, dann gehen sie an Friends and Family, Kollegen von Akquisiteuren oder im Einzelfall auch mal an den Akquisiteur selber. Das ist dann das, wo mal ein Teilnehmer gesagt hat, Mensch, das ist ja, als wenn morgens bei dir jemand an der Tür schellt mit 3 Silbertabletts. Ja, welchen Deal hättest du denn gerne heute? Ja, nur den kann man nicht bestellen. Das muss man sich eben dann erarbeiten. Aber das ist relativ einfach möglich. Und dafür braucht man auch keine Jahrzehnte und keine tiefsten Netzwerke und braucht nicht 20 Mal mit dem Makler essen gewesen zu sein dafür, sondern muss einfach nur wirklich immer das Gleiche tun. Ich sage immer, liebt den Prozess und das Ergebnis wird automatisch kommen. Wenn du dir etwas vornimmst, wenn du sagst, ich möchte ein Objekt im Quartal kaufen, ein schönes, und definierst dafür einen Prozess und rechnest mal zurück und sagst, dafür muss ich 100 Anfragen im Monat stellen. Sag jetzt einfach, vielleicht brauchst du auch nur 10. Ja, ich sage das einfach, dafür musst du 100 Anfragen im Monat stellen, um das zu bekommen. Und du schleust die durch das System. Dann kann es gar nicht anders sein, als dass da unten Ergebnisse rauskommen. Kommen da nicht genug und ist der Prozess generell in Ordnung, musst du einfach 200 Anfragen stellen. Und dein System, gerade durch Automatisierung, aber auch durch virtuelle Assistenzen, ist beliebig skalierbar. Das ist ja das Schöne daran. Ja, du kannst da die doppelte Menge reintun und trotzdem wird es funktionieren. Jetzt habe ich mich auch ein bisschen in Leidenschaft geredet bei dem Thema.
Ist aber auch sensationell. Ich glaube, das ist, wer das noch nicht gehört hat, auch den anderen Podcast, den wir gemacht haben, wo du dann noch im Detail, wann du wie Angebote abgibst, da kann man raushören, wie Akquise funktioniert. Also es ist immer so, wenn man sich anfängt, mit Immobilien zu beschäftigen, dann ist das ja so, also das große Geheimnis, wie mache ich die guten Deals? Da erzählen Leute, man kann gute Deals machen und schlechte Deals. Ich will natürlich die guten Deals machen. Und dahinter steckt halt ein System. Also Wahnsinn. Also super cool. Ich stelle wieder die ähnliche Frage. Wann kann ich mir das leisten, dass jetzt virtuelle Assistenzen hinterhergehen bei so vielen Deals? Also wenn ich jetzt eine Wohnung in 10 Jahren kaufe, werde ich so logischerweise nicht vorgehen. Aber wann macht das Sinn? Wie viel Aufwand ist das?
Das Schöne ist ja, dass du den Aufwand selber festlegen kannst. Du kannst ja sagen, das ist mir 200 Euro im Monat wert. Und jetzt kannst du ja sagen, ich bespiele jetzt vielleicht nicht die epische Breite. Ja, ich mache nicht jeden dieser Striche mit. Das ist ja genauso wie bei einem Konzerndiagramm. Du würdest ja jetzt auch nicht auf die Idee kommen und sagen, ich setze Hauptabteilungsleiter, Abteilungsleiter, Teamleiter, Gruppenleiter, Fachspezialisten und Arbeitskräfte ein und das ist alles der gleiche, weil ich habe noch nicht so viele Leute. So würdest du ja nicht vorgehen. Du würdest sagen, das ist jetzt eben Sammelsurium, das muss derjenige machen. Oder die VA macht jetzt eben verschiedenste Dinge und hat einen Cut bei 200 Euro. Dann funktioniert das System auch, aber natürlich mit dem entsprechenden Output. Aber wenn du sagst, dein Limit ist bei 200 Euro, dann ist wahrscheinlich auch dein Ankauflimit unten ja nicht bei 6 Objekten im Quartal, sondern gelegentlich mal 1 und dann passt das ja auch eben alles miteinander. Und wenn du dann weiter wächst, dann kannst du eben dieses System skalieren. Und da kommt es mir immer drauf an, dass man nicht, und das ist immer diese Schwelle von 1x zu 10x, das sind die meisten Coachings, die ich bei Immocation mache. Ja, ich bis jetzt hat das gut funktioniert und jetzt komme ich irgendwie an so eine Sperre. Und ganz regelmäßig müssen wir 3 Schritte zurück und sagen, du machst zu viel selber. Es geht nicht. Du tust ja, also du steckst ja mittendrin im Prozess. Bis jetzt hast du im Unternehmen gearbeitet und jetzt müssen wir aber auf die Unternehmerseite, 10x-Seite wechseln und du musst am Unternehmen arbeiten. Und nicht von jetzt auf gleich alles. Und das muss es dir auch, das ist der dritte Punkt, das muss es immer wert sein. Und wert aus 2 unterschiedlichen Gesichtspunkten. Einmal wert im Sinne von Geld. Und ja, das kostet Geld. Die Frage ist, was bringt das unterm Strich? Bringt das vielleicht auch mehr Geld, als es kostet? Das wäre ja das Optimum. Aber das zweite mit Wert meine ich auch, dass es mir das wert ist, es abzugeben. Es gibt zum Beispiel bis heute Dinge, die ich selber mache. Finanzierung, Steuern und die endgültige Entscheidung, was kommt bei uns in den Bestand, plus die Erstentwicklung dieses neuen Objektes für 10 Jahre und meine heißgeliebten Sofagespräche, die ich ja bis heute tatsächlich bei jedem Bestandsankauf wirklich im Haus bis heute selber wirklich durchführe. Einmal sieht mich jeder Mieter, der es zulässt und der es will, selber, ist aber auch das einzige Mal. Heute bin ich mal wieder einmal über den Weg gelaufen beim Objekt. Ja, hat mich freudestrahlend begrüßt. Ich wusste gar nicht, wer es war. Es hat sich aus dem Gespräch dann ergeben. Also es war nicht so schwierig, weil es gibt nur 3 Wohnungen in dem Haus. Der Rest ist alles Gewerbe. Ja, und dann dachte ich irgendwann, okay, das ist der mit dem Penthouse über 2 Etagen. Aber ja.
Witzig, also ich kenne jetzt schon Leute, die Sofagespräche as a Service anbieten.
Ja, kenne ich auch. Und das würde ich auch immer tun. Ja. Wenn ich zum Beispiel darin nicht stark wäre oder nicht ein besonderes Interesse daran hätte. Ich glaube, dass es, also ich würde Leute geben, die das besser machen als ich. Und der, an den du jetzt da gerade denkst, dem würde ich es zutrauen, dass er es besser macht als mich. Der macht es ja sogar deutschlandweit. Ja, also bei nicht jetzt für eine Wohnung, das lohnt ja nicht, aber für jetzt Häuser oder so etwas. Und der hat super Ergebnisse. Ja. Also wenn ich Sofagespräche führe, geht es ja primär auch um die Miete. Und meine Quote liegt immer dabei, ich erreiche 70% der Mieter im Haus und mit 70% der Mieter mache ich im Schnitt 40-45% Mietanpassungen. Mhm. Das kriege ich so in der Regel hin, kommt jetzt aufs Objekt an, ne? Wenn das natürlich schon gut eingepreist ist oder bei Gewerbemietern nochmal was anderes, aber so, das kriege ich hin. Und das würde auch bestimmt jemand anders hinbekommen, mir macht's aber auch Spaß. Und vor allem einmal den Leuten zu zeigen, ist jetzt aber der letzte Gedanke dazu, einmal den Leuten zu zeigen, ja, das hat eine Firma gekauft, weil in der Regel kaufen wir ja mit Firmen oder Stiftung oder Genossenschaft oder Ähnlichem, aber da steht eine Person dahinter. Mhm. Ich bin nicht nur Heuschrecke, sonst was, sondern ich bin Mensch, ich mache das für Generationen, das ist ein Familienunternehmen und da gibt es jemanden, der dahinter steht. Und wenn wir fair miteinander umgehen, haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Aber wenn wir nicht fair miteinander umgehen, und auch das gibt es ja leider, gerade wenn man von Verwaltungen, die nicht so gut funktionieren, oder großen Konzernen etwas kauft, wo es Mieter gibt, die diese Lücken ausgenutzt haben, dass sie nicht so eng betreut werden. Ne? Und wir übernehmen morgen wieder ein Objekt, ist nur in Anführungsstrichen nur ein 7-Familienhaus, ganz, ganz schlecht betreut in der jetzigen Hausverwaltung. Und 3 der 7 Mieter haben 80% Mietminderung wegen Schimmel seit 4 Jahren. Ich war in den Wohnungen, jetzt bin ich Bausachverständiger, ich sehe das auf einen Blick, das ist mieterbedingt, der Schimmel. 100%ig, ja, also der garantiert, vor allem im 2. Obergeschoss, ne? Das ist mit Grundwasser, hat das da nichts mehr zu tun. Und das wird einfach akzeptiert. Und das meine ich jetzt gerade damit, das sind so diese Dinge, die durchrutschen und denen aber auch zu erklären, mit mir nicht, ja, weil das ist familiengeführt, hat eine gewisse Organisation und Struktur. Wenn du partnerschaftlich mit mir arbeitest, ja, und ansonsten kommst du auf die Liste der Mieter, mit denen ich langfristig nicht zusammenarbeiten werde und die Gelegenheit wird's geben.
Ja, das heißt, du, also ich meine, das ist ja steuerbar, also das selber zu machen, vor allem mit den Quoten, die du gerade gesagt hast, macht ja eine Menge Sinn. Und tatsächlich ist das auch ein ganz wesentlicher Teil der Immobilienentwicklung, ein extremer Werttreiber. Ja. Und du entscheidest ja quasi, ich kaufe ein Projekt und dann weißt du ja schon, okay, jetzt werden die initialen Auftaktgespräche fällig und das machst du dann, das planst du dann ein. Da kannst du ja nicht gerade 4 Wochen im Urlaub sein, sondern du weißt, da kommt jetzt ein Projekt, das habe ich zugesagt und dann muss ich auch da sein.
Und selbst wenn ich 4 Wochen im Urlaub bin, dann führe ich sie halt danach.
Ist jetzt ja, okay, nicht ja, ja, gut.
Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Und ich sage immer liebevoll, das ist mein 100.000-Euro-Tag. Das ist der Tag, an dem ich am meisten Geld verdiene. Weil wenn wir das jetzt mal hochrechnen, ich schaffe bei x Mietern Y an Mietsteigerung pro Monat, das hochgerechnet auf ein Jahr, sind immer ein paar tausend Euro. Und das mal hochgerechnet mit dem Faktor, was das für den Wert des Hauses ausmacht. Und das sind oft 100.000 Euro, die ich an einem Tag verdiene. Das ist aber, die wirtschaftliche Komponente ist nur das eine. Mein Ziel ist immer, aus der Wohnung des Mieters rauszugehen. Natürlich für mich mit einer Mietanpassung in der Tasche, aber gefühlt mit einem Win-Win-Verhältnis. Und ich sage immer liebevoll, mein Ziel ist, dass der Mieter ein Fan ist, wenn ich rausgehe. Dass der merkt, mit dem kann man reden. Das ist fein. Ich fühle mich hier gut betreut. Es wird was gemacht am Haus, auch in Zukunft. Ja, der hat vielleicht auch Kleinigkeiten jetzt in meiner Wohnung auf dem Zettel, die erledigt werden. Da bin ich zufrieden, da bin ich glücklich. Das ist mein Ziel.
Super, also ich glaube, viel gelernt gerade über Akquise in Summe. Lass uns noch über Finanzierung sprechen. Ja. Also ich habe jetzt 5 Wohnungen, sagen wir mal, als Beispiel. Und jetzt will ich aber 100 haben, also ich will quasi 20x machen. Dann wird jeder sich vorstellen können, der jetzt nicht ein paar Millionen von irgendwoher geerbt bekommen hat, er läuft in ein Eigenkapitalproblem rein, er möchte jetzt ja aber auf 100 Wohnungen kommen, er möchte 10, 20x machen. Mhm. Was muss er tun?
Genau. Das ist ja eine der großen Mythen dieses Marktes, dass Eigenkapital begrenzt ist und das Eigenkapital, oft heißt es auch, ist wie ein scheues Reh. Ja, natürlich. Und wir empfehlen ja auch, setzt immer so wenig Eigenkapital wie möglich ein. Ja, natürlich. Aber Eigenkapital ist kein begrenzender Faktor in diesem Markt. Man muss nur seine Struktur, seine Organisation, aber auch ein bisschen seine Sichtweise dazu ändern. Das geht los damit, dass ich schon bei der ersten Wohnung bedenke, ich gebe jetzt hier 20.000 Euro Eigenkapital mit rein und nicht diesen Gedanken zu haben, die sind weg, sondern sich von vornherein schon drum zu kümmern, wann bekomme ich die denn wieder von der Bank? Das kann im Rahmen einer Nachfinanzierung sein, das kann eben durch andere Strategien der Fall sein. Aber überhaupt diesen Gedanken zu haben, die sind nicht weg, sondern die möchte ich nach einer gewissen Zeit wieder haben, weil ich sie wieder einsetze. Ist eine Herausforderung, das bei der ersten Wohnung mit zu bedenken, aber ich habe ja gar keine andere Wahl. Wenn ich sage, ich will hier 100 Wohnungen kaufen und ich habe 100.000 Euro Eigenkapital, was ja wirklich schon viel wäre, muss 20 pro Wohnung dazugeben. Das ist jetzt kleines, na, großes einmal eins, ne? Aber es sind am Ende des Tages ja irgendwie 5 Wohnungen, dann ist das Eigenkapital weg. So kann es offensichtlich nicht funktionieren. Das ist so mal der erste und der Basisschritt, den beschreibe ich auch in dem Buch, aber dann geht es eben noch einen Schritt weiter. Was passiert jetzt weiter? Jetzt mache ich das ein paar Jahre, das Eigenkapital ist mal angenommen wirklich rar oder wie in meinem Fall gefangen in Steinen. Ich sage mal, reich an Steinen, arm an Liquidität. Ne? Das Los des Immobilieninvestors. Und dann mal durch den Bestand durchzuschauen und zum Beispiel auf die Idee zu kommen, mit der Bank eine Kreditlinie zu verhandeln. Die Bank ist immer sehr restriktiv darin, Nachfinanzierungen vorzunehmen. Also ich habe das ja auch ganz oft in der Wissensdatenbank, die fragen, hey, ich habe eine Wohnung entwickelt, die Miete ist verdoppelt, ich habe die Wohnung aber erst 3 Jahre, ich war bei meiner Bank, habe gefragt, Nachfinanzierung, sagt die, nein, 10 Jahre Zinsbindung, nein. Bei Kreditlinien sieht das oft anders aus, dass die Bank eben dann sagt, ja, das können wir uns schon generell vorstellen, dir nochmal 10, 20, 30.000 Euro, vielleicht auch mehr. Kreditlinie, also wie ein Dispositionskredit, also das kennt ja Dispo, so dreifaches Gehalt oder so etwas. Im Firmenkunden- oder Geschäftskundengeschäft heißt das Kontokorrentlinie und dir das einzuräumen. Und schon hat man wieder eine Option. Wenn man das jetzt wieder verknüpft, und da kommen wir gleich zu mehreren Verknüpfungen, damit, wann bekomme ich mein Eigenkapital wieder? Hätten wir jetzt schon wieder eine Möglichkeit, ich kann jetzt schon wieder eine Wohnung kaufen, ich habe eine unechte Nachfinanzierung gemacht und weiß aber, jetzt wenn ich zum Beispiel mit der Bank vereinbare, wenn 20% sich die Miete gesteigert hat, dann bekomme ich mein eingesetztes Eigenkapital zurück, dann weiß ich, ich kann davon dann wieder eine neue Wohnung kaufen. Für so eine Kreditlinie kann ich aber nicht nur eigene Sicherheiten benutzen, sondern auch fremde Sicherheiten. Ja, das muss nicht meine Immobilie sein. Ich muss mir gar nicht von jemandem Geld leihen. Ich kann mir auch von jemandem Sicherheit oder Bonität leihen und damit so eine Kreditlinie selber initiieren bei der Bank und werde plötzlich viel, viel liquider. Jetzt könnte man noch ein anderes Beispiel machen. Ich habe eine Wohnung, 100.000 Euro soll die kosten, also mit Nebenkosten sagen wir jetzt 110 einfach mal glatt. Und die Bank sagt, 80 geben wir dir, 30 bitte selber, weil die Wohnung ist leer und die nimmt nur den Mietspiegel und da muss auch ein bisschen was gemacht werden oder so ähnlich. Jetzt habe ich aber eine Kreditlinie, weil ich von meinen Eltern, jetzt stellen sich bei dem einen oder anderen die Nackenhaare hoch, die tauschen das Wort aus, ja, von meinen Eltern eine Grundschuld auf deren Eigenheim bekommen habe von 200.000 Euro, habe ich eine Kreditlinie von 200.000 Euro oder von einem Freund oder von einem professionellen Investor diese Sicherheit zur Verfügung gestellt bekommen. Kaufe die Wohnung und finanziere sie nicht bei der Bank, sondern ich kaufe sie aus meiner Kreditlinie. Jetzt optimiere ich die, das heißt, ich mache genau das, was die Bank mir nicht glauben wollte, vermiete sie super gut und gebe sie danach zu einer anderen Bank oder eben zu dieser und sage nicht, das ist der Kaufpreis, sondern ich sage, ich habe hier eine Wohnung, die ist top vermietet, bewerte mir die bitte mal. Und plötzlich werdet ihr feststellen, dass eine Bank dann sagt, ja, 110, 120, 130.000 Euro ist die Wohnung wert. Und das geben wir die. Ihr nehmt das Geld, führt die Kreditlinie zurück und habt plötzlich eine 100, 110, 115% Finanzierung. Das, was wir alle suchen und was es seltener geworden ist als noch vor einigen Jahren, habt's realisiert. Und wenn man jetzt noch, und das ist jetzt wirklich nur, weil unsere Zeit, ich gucke auch ein bisschen auf den Timer, wir haben gesagt, wir machen hier keinen 3-Stunden-Podcast. Es gibt dann noch Strategien dazu, wie kann ich solche Kreditlinien potenzieren, mal 2, mal 3, ja, sehr, sehr einfache Mittel, die muss man eben nur wissen und zur passenden Bank dann dazu gehen. Ja, wie kann ich bei mehreren Banken das gegebenenfalls bekommen? Wie kann ich das noch effizienter einsetzen? In welcher Gesellschaftsstruktur mache ich das eigentlich am allerbesten, wenn ich jetzt weiter wachse, um vielleicht schon einzelne Gewinne steueroptimiert durch diese Linien in andere Bereiche zu setzen? Und das ist so dieses, was ich unter 10x-Finanzierung auch verstehe. Nicht dieser Blick darauf, wo kriege ich Eigenkapital her, sondern auch dort wieder ein System zu schaffen, zu sagen, Eigenkapital, also Kapital, ist überhaupt kein begrenzender Faktor. Ich muss nur meine Sichtweise verbreitern. Ich muss Strukturen und Systeme dafür schaffen und dann kann ich alles machen. Wir haben Teilnehmer, und das möchte ich jetzt nicht zum Nachahmen oder als großes Vorbild sehen, sondern einfach nur als Beispiel. Wir haben Teilnehmer, die erst seit wenigen Jahren am Markt sind, primär auch dann eben Handelsgeschäft, aber eben auch Bestandsgeschäft machen und die ganz intensiv mit Co-Investoren und Co. zusammenarbeiten, mit Kreditlinien und Ähnlichem und plötzlich Wohnblöcke mit 50, 80, 100 Einheiten kaufen, wo man sagt, aber wie geht das? Ja, vor 5 Jahren konnten sie kaum das Eigenkapital für eine Wohnung zusammenhalten und jetzt sind sie großer Immobilienunternehmer. Das hat andere Risiken, ganz anderes, also das muss man auch wollen, ne? Ganz klarer Disclaimer in diesem Moment. Also nicht jetzt bitte großes Vorbild, da wollen wir alle hin, sondern so etwas gibt es, wenn man sich der Risiken und der Strukturen bewusst ist, die das mit sich bringt. Und Kapital ist keine begrenzende Größe. Und ich glaube, den ersten Schritt dafür, den zeige ich auch in diesem Buch und dann ganz, ganz vertiefend natürlich in unserer Mastermind da wirklich nochmal in alle Bereiche rein.
Ja, also du hast gerade gesagt, das gibt es. Ne? Ich bin auch immer wieder baff, weil wir durch eben die Community so viel Menschen kennenlernen dürfen, die so verrückte Dinge machen, was einfach unglaublich ist, wenn du auch nur, sagen wir mal, ein YouTube-Video machst, wo du ein bisschen über Eigenkapital, paar Sachen irgendwie redest, ne, wie du sofort 20 Kommentare hast, dass das alles nicht geht und so. Dann denkst du, Moment, ich kenne so viele Leute, die haben Sachen gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Und die haben logischerweise alle Schmerzen, die in deinem Buch adressiert werden, und wachsen da in etwas rein. Also ich, wie du schon sagst, jetzt in Anbetracht der Zeit, ne, ich habe hier 3 Seiten vor mir, die ich rausgeschrieben habe an Fragen quasi zum Buch. Wir sind durch einen Bruchteil dessen gekommen. Es gibt hier ein Hamsterrad-Test, den du beschreibst, Pyramide aus Zielen, das ist quasi in der Einleitung, dann ist das Kapitel Finanzierung so wirklich riesig, also viel mehr, als wir jetzt hier gerade teilen konnten. Sich selbst skalierende Organisationsstruktur, haben wir relativ ausführlich drüber gesprochen, so. Es ist so viel drin in dem Buch und in fast bei jedem Kapitel am Ende auch wieder die Schritt-für-Schritt-Anleitung.
No.
Also genau, à la Markus Befort, muss so sein. Deswegen, ja, sage ich an der Stelle, verweise einfach nur auf dein Buch, sage vielen Dank, dass du diese Einblicke jetzt schon mal so gegeben hast. Ich glaube, da war ganz viel drin und kann nur jeden verweisen an dein Buch 10x für Immobilieninvestoren auf Amazon googeln und dann auf Amazon suchen. Auf
Amazon ist vorbestellbar, also erscheint 17.09., aber auch die Bitte. Ne? Also es ist kein Print-on-Demand-Produkt, sondern wird richtig über einen Verlag gedruckt und ausgeliefert. Also wenn möglich, bestellt es jetzt, weil das macht es dem Verlag umso einfacher, dann auch die passende Menge im September zur Verfügung zu stellen und nicht, dass ihr dann hinterher noch wochenlang drauf warten müsst, weil wir da dann erschlagen wurden von der Anzahl.
Und großen Dank, Markus. Unser Logo von Immocation hat es aufs Cover geschafft. Das ehrt
zu Recht.
Danke. es ist wirklich ein grandioses Buch, wo man eben das, was wir gerade so ein bisschen hatten, wirklich lesen kann, was alles möglich ist, wenn man systemisch denkt. Und ich weiß von dir, du führst ein freies Leben, zeitunabhängig, ortsunabhängig und hast ohne Ende Businesses am Laufen, die erfolgreich sind. Und steuerst das mit einer Leichtigkeit, hast Zeit für Dinge, schreibst Bücher, ja. Wie kann der Typ Bücher schreiben, wo der so viel Businesses hat? Ja? Weil er ein System hat. Und genau das kann man da lernen. Vielen Dank, Markus.
Danke dir, Marco. Danke, dass ich bei Immocation dabei sein darf, weil das ist ja auch immer, auch jetzt mit dem Buch, ne, das ist und mit der ganzen Organisationsstruktur, das ist alles ein sich selbst skalierendes System. Weil mein System wird auch immer wieder ja nicht nur in Frage gestellt, teilweise selber durch Teilnehmerfragen, aber teilweise nehme ich auch von Teilnehmern wieder Dinge mit, wo ich denke, das habe ich noch nicht bedacht, das kann man vielleicht einbinden oder die haben Fragestellungen. Also, das ist ein wunderbarer Austausch, den ich sehr, sehr gerne pflege. Vielen Dank dafür.
Das freut mich. Danke, Markus. Bis bald.
Danke, Marco. Ciao. Bis bald.
Tschüss. Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.